Herzlich willkommen bei Überall Geschichte.
Schön, seid ihr dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, könnt ihr unseren Podcast abonnieren und uns auf Instagram und LinkedIn folgen.
Oder ihr besucht uns auf überallgeschichte.info und tragt euch dort für den Newsletter ein. Und bewertet uns überall dort, wo es Podcasts gibt.
Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Why history is important.
No, I agree, history is very important.
Now, looking back as a historian,
I think it also should be entertaining. I think history has to be fun.
Herzlich willkommen bei Überall Geschichte. Herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge unserer Sommerserie. Und herzlich willkommen, Mirko, du bist unser Reiseführer.
Ja, hallo allen. Ich freue mich, diese Expedition heute weiterzuführen zu den Quellen des Nils.
Eine Expedition ist es im wahrsten Sinne. Wir machen den zweiten Teil unserer Serie über die sagenhafte Entdeckungsreise zu den Quellen des Nils. Und wir haben ja im ersten Teil, unbedingt nachhören, falls ihr es noch nicht gemacht habt, haben wir die beiden Engländer Richard Francis Burton und John Hanning Speke kennengelernt. Und die beiden Männer, die wir ja schon ganz nah beschrieben haben, die haben sich in ihrer ersten Ostafrika-Expedition aufgemacht, um von Aden aus über das Meer ans Horn von Afrika zu setzen, und dann haben sie sich von dort aus aufgemacht, der Küste entlang in den Süden, wollten ins Landesinnere vordringen, eben immer auf der Suche nach diesen mysteriösen Quellen des Nils. Aber, Mirko, das endete mit einer Katastrophe. Es lief nicht gut. Burton, der arme Mann, bekam schon einmal eine Lanze durch die Wange gejagt, durch beide Wangen. Ein Bild, das mich auch nach der Aufnahme des Podcasts noch lange verstört hat. Speke, der andere Mann, der wurde mit Speeren durchbohrt und mit Knüppeln malträtiert, konnte sich gerade noch retten. Und ein dritter Begleiter, William Stroyan, der wird getötet. Die Vorräte, die Lasttiere, alles wird geplündert, zerstört. Es ist einfach eine Katastrophe, kann man nicht anders sagen. Expedition zu Ende, noch bevor es richtig begann. Und ja, Burton, Speke und der Rest der Truppe, der da überlebt hat, die segeln dann zurück übers Meer wieder nach Aden. Und genau dort setzen wir jetzt ein. Wo sind wir? Was passiert?
Ja, nachdem Burton, Speke und der Rest der Überlebenden nach Aden übergesetzt war, war natürlich erstmal Erholung angesagt. Wunden lecken, also Speke hatte zum Beispiel 11 Stichwunden über dem ganzen Körper verteilt. Aber Speke war ein robuster junger Mann, hat sich relativ schnell erholt, ist dann auch nach 3 Wochen bereits abgereist wieder aus Aden zurück nach England. Und auch Burton ist dann nach England heimgekehrt, nachdem er sich minimal erholt hatte, hat aber weitaus länger gebraucht, bis er tatsächlich wieder einigermaßen auf dem Damm war. Also er hat zahnärztliche und ärztliche Hilfe gebraucht, auch in England dann später, bis sein Kiefer, der ja von dieser Lanze, von diesem Speer zertrümmert worden war, tatsächlich anfängt zu heilen. Und dazu kommt dann, als Burton nach Hause kommt, nach England, bei seiner Ankunft, da gibt es kein Lob, kein Mitleid wegen den Verlusten, sondern zuerst mal Vorwürfe. Also Journalisten kritisieren ihn, also nicht nur den Misserfolg, sondern die Expedition an sich, weil sie ja von Anfang an eigentlich keine Aussicht auf Erfolg gehabt habe. Und man legt ihm nahe, er solle der Wissenschaft abschwören, weil sie ihm einfach schlicht nicht liege. Wir erinnern uns, er ist ja auch eine Art Autodidakt, also er ist nicht einer dieser sogenannten Gentleman Scientists, sondern er ist Praktiker, er geht auf Reisen. Und auch der neue Political Resident in Aden selbst, William Coughlin, also der Nachfolger von James Outram, den wir da in Folge 1 kennengelernt haben, der klagt alle Offiziere dieser Expedition in seinem offiziellen Bericht an, sagt, die nötige Vorsicht habe gefehlt, die Vorbereitung sei ungenügend gewesen, und um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, auch Burtons Weggefährte, John Hanning Speke, stellt sich insgeheim gegen seinen Kommandanten. Also offiziell verteidigt er zwar die Expedition, aber hinter vorgehaltener Hand beginnt er zu monieren, Burton sei blauäugig gewesen, er sei ein Aufschneider. Und Der Hintergrund ist, er kann es nicht ertragen, dass Burton wie selbstverständlich die Führung für diese Expedition beanspruchte, auch künftig beanspruchen möchte, weil Speke eben auch ja insgeheim wünscht, er könne so eine Expedition kommandieren, legt sich dann seine eigene Version der Expedition zurecht, dass er die wichtigen Entscheidungen getroffen habe, Heldentaten vollbracht habe, das Camp mutig verteidigt habe und so weiter. Also da beginnen sich gewisse Streitigkeiten zu offenbaren.
Und diese Beziehung, die wird uns jetzt auch noch länger begleiten, weil das ist ja auch so ein Kern dieser ganzen dramatischen Geschichte, dieser Nilquellensuchen. Und wenn wir uns jetzt diesen Zwist anschauen, den du da schon angedeutet hast, zwischen Burton und Speke, der sich auch als Triebfeder hervortun wird, diese auch eine spezielle Dynamik, die es da gibt, irgendwo zwischen Freundschaft, Abhängigkeitsverhältnis, Feindschaft, wie entwickelt sich denn das jetzt weiter? Du hast gesagt, da ist schon ein bisschen schlechte Stimmung da. Was passiert jetzt?
Ja, eigentlich seit Burton in der Nacht des Angriffs auf ihr Camp Speke der Feigheit bezichtigt hatte, also zumindest hatte Speke das so verstanden. Wir erinnern uns, er hat ihm gesagt, nicht zurückweichen, sonst glauben die, wir wären feige. Und Speke ist seit diesem Moment tief beleidigt. Und dazu kommt jetzt noch, dass Burton Speaks Reisetagebuch und alle seine naturkundlichen Proben, die er in Ostafrika gesammelt hatte, ja, die hat er ihm abgenommen, hat sie an sich genommen, hat sie dem britischen Zoologen Edward Blyth in Kalkutta geschickt. Und Blyth hat all diese Proben identifiziert, hat auch seine Erkenntnisse dazu im Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal veröffentlicht. Und er hat für seinen 16-seitigen Aufsatz eigentlich nur ganz wenige Beobachtungen von Speke selbst übernommen. Und eigentlich war das gängige Praxis. Es war üblich auf Expeditionen, dass der Kommandant des Ganzen alle Ergebnisse und Proben auswerten kann, darf, soll. Speke aber, der wollte seine Proben eigentlich für sich behalten, weil er ja ein Museum, ein naturkundliches Museum auf seinem Familiensitz geplant hatte. Wir erinnern uns, darum hat er auch ganz viele Tiere geschossen, die er als Trophäen auf seinen Familiensitz verfrachtet hatte. Und das war schlimm genug, aber verletzend für Speke dann auch, wie rigoros Burton seine Aufzeichnungen überarbeitet hatte. Also er hat das Tagebuch von Speke mal um die Hälfte gekürzt, hat den Text von der ersten in die dritte Person umgewandelt und hat das Ganze dann Tagebuch des Versuchs, das war die Nogal zu erreichen, genannt. Also hat eigentlich schon damit zwischen den Zeilen angetönt, dass Speke gescheitert sei. Und Burton hat dann noch einen Kommentar angehängt an diese Beschreibung von Speke, in der er schreibt, dass man damals nicht wegen der Situation gescheitert sei, sondern wegen Speaks Unzulänglichkeiten als Entdecker, dass er zum Beispiel keine Sprachen sprach, die in Ostafrika gesprochen werden und so weiter. Und das ist natürlich zutiefst erniedrigend für Speke. Er erfährt die ganze Tragweite dieses Vorgangs auch dann erst im Laufe der Zeit. Also Burton gibt dann selbst auch noch ein Buch heraus, First Footsteps in East Africa, wo er das nochmal aufgreift. Und diese kleine Episode ist so ein bisschen stellvertretend, auch für den Ton der Zusammenarbeit zwischen Richard Burton und John Hanning Speke. Also Speke ist eigentlich sehr ambitioniert, ist leidenschaftlich und Burton geht aber wie selbstverständlich davon aus, dass er einen Führungsanspruch hat und er nimmt Speke in gewisser Weise auch nicht ernst.
Die zwei Männer, die ein paar Monate zuvor noch Seite an Seite gekämpft haben gegen einen Überfall, die sich da eigentlich das Leben gegenseitig doch gerettet haben, die kämpfen jetzt um Zitierungen und um Formulierungen und Darstellungen. Ist okay, ist auch ein bisschen bezeichnend. Sie sind jetzt beide in England, du hast gesagt, und eben ihre Ostafrika-Expedition ist für sie erste gescheitert. Wie gehen sie jetzt damit um? Also jetzt auch karrieretechnisch, wie verarbeiten sie diesen großen Rückschlag, den sie da erlitten haben? Außer, dass sie Bücher und Tagebücher schreiben.
Ja, als sie zurückkommen, ist ihr Heimatland, das Empire, das britische Empire, seit bald 2 Jahren im Krieg. Also seit Herbst 1853 tobt der Krimkrieg und das Empire ist an der Seite von Frankreich, Sardinien, Piemont, also das spätere Italien, und an der Seite des Osmanischen Reiches im Krieg gegen Russland. Und für beide, für Burton wie auch für Speke, scheint dieser Krieg eine Gelegenheit zu sein, also so eine Art Bewältigungsstrategie. Burton hält den Krieg zwar für das absolut Böse, aber er fasst den Entschluss, dass sobald er wieder bei besserer Gesundheit wäre, dass er da ebenfalls teilnehmen würde, weil es schien ihm die einzige Möglichkeit, Zitat, seelisch wieder zu gesunden. Er blieb dann zwar nur 4 Monate auf der Krim, sieht da die dilettantische Logistik, die unfähigen Generäle, zieht dann auch wieder ab. Auch Speke wird in den Krieg ziehen, wird da zum Captain befördert, erlebt aber nicht gerade viel vom Kriegsgeschehen selbst, ist Teil eines türkischen Regiments, schrieb auch, ich war eher Sportsmann und Reisender als Soldat, also war sicher nicht an vorderster Front dabei. Und in dieser Zeit reift bei beiden eigentlich der Gedanke oder die Überlegung, die Vorstellung, dass diese erste kläglich gescheiterte Expedition nur das Vorspiel gewesen sein kann, der Auftakt. Und beide fassen den Entschluss, dass sie diese Quellen des Nils finden wollen, koste es, was es wolle. Was sie natürlich zu diesem Zeitpunkt beide noch nicht wissen, sie würden auch die nächste Expedition wieder zusammen machen. Und auch wenn Burton diesen wachsenden Groll von Speke gegen ihn eigentlich anfänglich gar nicht wahrnimmt, das wird dann zu seinem allergrößten Problem werden. Also nicht Wildnis, Hunger, Tiere, Krankheiten, sondern dieser Zwist, der, wie du gesagt hast, wird uns noch begleiten.
Aber vorerst kehrt Burton von der Krim zurück nach England. Und dort gibt es dann ein glückliches, ungeahnt glückliches Wiedersehen.
Mhm.
Weil jetzt betritt endlich mal eine Frau unsere Geschichte. Und Richard Burton verliebt sich in eine junge Frau, die in seinem Leben eine wichtige Rolle spielen wird. Die Frau heißt Isabel Arundel. Sag uns doch, wer sie ist.
Ja, du sagst es richtig. Keine große Entdeckungsgeschichte ohne Love Story. So, was wären die großen Abenteuergeschichten ohne starke Frauen? Ja, Burton, der traf Isabel Arundel schon 1850, also 4 Jahre vor seiner ersten Ostafrika-Expedition, nämlich in Boulogne in Frankreich. Isabel war damals 19 Jahre alt, also sie ist 10 Jahre jünger als Burton, ziemlich genau auf den Tag. Und Isabel ist damals zum ersten Mal weg von England. Sie ist eine junge Frau, die mit britischer Strenge und Disziplin erzogen worden ist, entstammt dem Adel, hat einen Stammbaum, glaube ich, bis ins 14. Jahrhundert zurück oder so. Darauf ist man mächtig stolz in der Familie. Isabel wird dann auf die Klosterschule geschickt in Chelmsford, also wird religiös erzogen. Sie ist Katholikin, wie nicht allzu viele Briten, aber sie ist Katholikin. Ja, jedenfalls Isabel, die ja, entspricht nicht so wirklich ihrer Abstammungslinie, beziehungsweise sie hat einen sehr starken Drang nach Freiheit, nach Abenteuer, sie ist aufmüpfig, selbstbewusst, schwärmt schon als Kind für die Roma, also für die Fahrenden, und schrieb in ihrem Tagebuch, ich schwärmte für alles Orientalische und Mystische, besonders für ein wildes, gesetzloses Leben. Schien also wie gemacht für einen Mann wie Richard Francis Burton. Und es gibt so eine Anekdote im Buch von Candace Millett, auf das wir uns hier übrigens in weiten Teilen stützen. Ein fantastisches Buch, Leseempfehlung an dieser Stelle, ist in den Shownotes verlinkt. Und sie beschreibt, wie Isabel Arundel als Kind eine Freundschaft hatte mit einem Roma-Mädchen, genannt Hagar oder Hagar, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Und diese Hagar, die hat ihr prophezeit, du wirst übers Meer fahren, wirst deinem Schicksal begegnen und du wirst unseren Namen tragen. Und Hagars englischer Nachname ist, Achtung, Burton. Und ja, damit ist das Schicksal natürlich vorgezeichnet. Und in Boulogne, als Isabel mit 19 zum ersten Mal weg ist von England, trifft sie dann Burton zum ersten Mal. Und sie beschreibt das Aufeinandertreffen so, er hatte sehr dunkles Haar, ein braunes, wettergegerbtes Gesicht, fast arabisch anmutende Züge, ein energisches Kinn und einen entschlossenen Mund, den ein gewaltiger schwarzer Schnurrbart fast vollständig verdeckt. Also das ist der Mythos ihrer Mädchenzeit und sie ist hin und weg.
Ja, kann man nachvollziehen.
Ja, ich meine, ein gewaltiger schwarzer Schnurrbart.
Das ist offensichtlich eine Attraktion. Was sagt denn die adlige Familie zu Burton und seinem Schnurrbart?
Ja, das Problem ist, für Elizabeth Arundel, die Mutter von Isabel, ist Burton so in etwa der letzte Mann, den sie sich für ihre Tochter wünscht. Er ist 10 Jahre älter, er ist arm, er ist schlecht vernetzt und er hat eine schockierende Bandbreite an Erfahrungen. Wir haben ja über sexuellen Ausschweifungen und ethnologischen Erfahrungsberichte gesprochen in der letzten Episode. Also kurz, er ist ein mittelloser Abenteurer. Und als die Mutter bemerkt, was da vor sich geht mit ihrer Tochter, lässt sie den Arzt kommen, um ihrer Isabel Pillen zu verschreiben, die das Ganze mal unterbinden sollen. Und für Isabel aber ist klar, Richard Burton ist ihr Ticket zum Vagabundenleben, um aus dieser auch erdrückenden Enge der Adelsfamilie, dieser Traditionslast, um dem zu entkommen. Und sie schrieb in ihr Tagebuch ein fantastischer Satz: Ich wünschte, ich wäre ein Mann, dann wäre ich Richard Burton. Doch da ich eine Frau bin, wäre ich gerne Richard Burtons Ehefrau. Also auch da sehr klar. Ja, und jedenfalls, als Burton von seiner ersten Ostafrika-Expedition zurückkommt, von der Krim zurückkommt, da trifft Isabel noch einmal erneut Burton, diesmal in London. Und da verliebt er sich in die junge Frau, also rund 4 Jahre später, und wird sich dann wenig später auch mit ihr verloben, aber heimlich, weil die Familie von Isabel natürlich dagegen ist.
Okay, ziemlich viel am Laufen. Wenn wir jetzt den Bogen zurückschlagen zu Burton und Speke, die ja sich auf der Krim mit dem Gedanken schon getragen haben, dass sie nicht loslassen können wollen von dieser Suche nach den Quellen des Nils. Wie machen Sie sich denn nun daran, eine zweite Expedition zu starten? Ich kann mir vorstellen, nach dem Flop, der Ihnen beim ersten Mal widerfahren ist, ist es wahrscheinlich gar nicht so einfach, auch da finanzielle Unterstützung zu kriegen, auch Unterstützung der Regierung. Man braucht ja gewisse Ressourcen. Wie ist denn das vonstatten gegangen?
Absolut. Ja, die Voraussetzung für diese nächste Expedition von Burton und Speke war eine Karte, eine ganz spezifische Karte von Ostafrika. Und wir haben ja, oder ich habe in der ersten Episode ja erzählt von diesem deutschen Missionar, Johann Krapf, der 17 Jahre lang in Ostafrika gelebt hatte und dann in Kairo mit diesen Geschichten von den Mondbergen und dem riesigen Binnenmeer ankam und Burton quasi mit dieser Suche nach den Quellen des Nils infiziert hatte. Und Krapf hatte seine Informationen, seine Berichte von einer Landkarte. Also er hatte die von einer Karte, die von deutschen Missionaren, ebenfalls deutschen Missionaren, erstellt worden war, von Jakob Erhard und Johannes Rebmann. Und diese Karte von Erhard und Rebmann, die hat zum allerersten Mal eine weiße Stelle in Ostafrika aufgefüllt, an der die Kartografen bisher, ja, wenn überhaupt, dann hatten sie da eine riesige Wüste vermutet. Und Rebmann und Erhard, die kommen nun mit dieser Karte, auf der dieses riesige Binnenmeer eingezeichnet ist. Und dazu vielleicht ein ganz kleiner Exkurs in die Kartografie. Die Kartografie hat im 19. Jahrhundert, also in der Zeit von Burton, von Speke, einen ganz entscheidenden Schritt gemacht. Die leeren Stellen, also die weißen Flecken, die wurden nun nämlich aktiv freigelegt. Also man hat das mit Forschungsreisenden, Forschungsberichten hat man das versucht zu eruieren, was an welchen Stellen liegt. Und bis dahin war es aber üblich, dass Kartografen die Leerstellen mit ihrer Fantasie aufgefüllt haben. Also in der Kunstgeschichte heißt das Horror Vacui, die Angst vor der Leere. Und da hat man einfach die unbekannten Stellen einer Landkarte aufgefüllt mit fantastischen Kreaturen, mit Fantasiegebirgen, mit Geschichten, mit Mythen. Und so ein einfaches Beispiel: In der Mitte des 16. Jahrhunderts hat eine der ältesten Karten des afrikanischen Kontinents an der Stelle von Nigeria und Kamerun, also da, wo der Kontinent diesen Knick nach Süden macht, von Westafrika in den Süden, das war eine Leerstelle und da hat diese Karte einen nackten, einäugigen Riesen gezeigt, weil man schlicht nicht wusste, was da war und da hat man diese Stelle aufgefüllt mit diesem nackten, einäugigen Riesen. Und jetzt aber im 19. Jahrhundert, das ist die Zeit der Wissenschaft, also die Geografie, die Vermessung der Welt ist in vollem Gange und ab 1805 waren die Afrikakarten der britischen Kartografen nun überwiegend weiß, mit wenigen Ausnahmen an den Küsten. Und die zentrale Idee dahinter ist natürlich auch das, sehr eurozentristisch, wenn westliche Kartografen nichts über eine Region wissen, dann galt das Land und die Bewohner als wild, als unbekannt, mysteriös. So. Und jedenfalls, diese Karte von Erhard und Rebmann, die hat 1855, nachdem sie publiziert worden war in verschiedenen Zeitschriften, die Royal Geographical Society erreicht. Und als diese Karte die Society erreicht, gibt es eine Riesenaufregung, weil diese Karte bietet nun erstmals Hinweise auf die Nilquellen, also auf die Quellen dieses fantastischen, legendären, mythischen Flusses. Und das passt in diesen Orientalismus, in diese Ägyptomanie, die wir auch in der ersten Folge skizziert hatten. So, also diese Karte zeigt eine mehr oder minder exakte Skizze Ostafrikas und da, wo Wüste vermutet wurde bisher, da ist jetzt dieses riesige Binnenmeer, knapp 1500 Kilometer lang haben die das skizziert, 500 Kilometer breit, ganz seltsam geformt. Burton hat das dann beschrieben als einen hässlichen, aufgeblähten Blutegel und die Karte wird dann bekannt als Nacktschneckenkarte. Dieses Binnenmeer sieht tatsächlich aus wie so eine langgezogene Nacktschnecke. Und aufgrund dieser Karte beschließt die Royal Geographical Society nun, dass es unbedingt eine Expedition nach Ostafrika braucht. Das ist zwingend nötig, um diesem Rätsel der Nilquellen nun endgültig auf die Spur zu kommen. Und diese Karte, das ist die Zündung. Und das ist natürlich perfekt für Burton und Speakes Absicht. Und Burton selbst hatte eine Expedition zu ostafrikanischen Seen bereits vorgeschlagen, wurde dann auch angenommen von der Society. Und es war aber klar, der eigentliche Auftrag lautete, die Quellen des Nils zu finden.
Von denen man schon wusste oder ahnte, dass sie sich bei den großen Seen befinden, oder?
Genau, genau. Also die Vermutung war, dass dieses riesige, gigantische Binnenmeer eigentlich die Quelle des Nils sein müsse, weil der Nil der längste bekannte Strom der Erde ist, faktisch der längste Strom der Erde war zu der Zeit. Der längste bekannte Strom der Erde und da war klar, einen so gewaltigen Fluss kann eigentlich nur dieses riesige Binnenmeer speisen.
Okay, also diese Karte wird dann eigentlich zum Ticket für Burton,
genau.
Um erneut auf die Reise zu gehen mit dem Support der Royal Geographic Society und Burton schafft es auch, trotz der bekannten Schwierigkeiten, John Hanning Speke nochmals zu gewinnen, da mitzukommen, als stellvertretenden Kommandanten. Nicht unbedingt das, was Speke, glaube ich, gerne gehabt hätte, dem wäre eine eigene Expedition lieber gewesen, aber
definitiv.
So war's. Und diesmal ist es ja auch eine weitaus größere Expedition, auch mit mehr Unterstützung. Was heißt denn das jetzt für Burton? Also ändert er auch die Herangehensweise? Oder wie stellt er sicher, dass es diesmal erfolgreich sein wird?
Burton hat zwar den Support der Royal Geographical Society, also ist offiziell der Kommandant, aber der finanzielle Support lässt zu wünschen übrig. Also das Foreign Office unterstützt ihn mit 1000 Pfund. Die Ostindien Kompanie, bei der er eigentlich angestellt ist, die beschränkt sich auf die offizielle Freistellung für 2 Jahre und eine kostenlose Schiffspassage nach Sansibar. Aber Burton und auch Speke, die wussten bereits da, es hätte etwa das Fünffache dieser Summe gebraucht, um die Expedition so durchzuführen, wie sie sie geplant hatten. Aber alles gar nicht mal so wild, weil Burton ist jetzt wieder im Element. Also endlich wieder Action, weg von der Routine. Wer braucht schon Geld? Und als er dann diese zweite Ostafrika-Expedition vorbereitet und im Oktober 1856 vor der Abreise steht, schreibt er seiner Isabel einen Brief, er müsse jetzt gehen, seine Aufgabe sei die Entdeckung der Nilquellen, aber er versichere ihr, dass sie spätestens 1859, also in 3 Jahren, wieder von ihm hören werde. Dann werden sie wieder vereint sein. Und Isabel, ja, die wusste das natürlich und wartet auf ihren Richard. Und Burton reist dann nach Indien, um in Bombay auch Speaks Freistellung zu erwirken. Dann reisen beide wieder nach Aden. Dort wird Dr. John Steinhäuser als Arzt angeheuert. So ein ganz ruhiger, fähiger Mann, ein alter Freund von Burton. Der stimmt zu, wird dem Trupp dann nachreisen, bleibt aber noch in Aden. Alles bestens. Und sie gehen dann nach Sansibar. Also sie starten diesmal nicht in Berbera, direkt vis-à-vis an der afrikanischen Küste, vis-à-vis von Aden, sondern sie wollen bis nach Sansibar runterfahren, zu dieser legendären Gewürzinsel, die ist so an der südlichen Küste Ostafrikas, und wollen dann von dieser Insel auf den Kontinent und von da aus weiter ins Landesinnere. Und der Vorteil war, und das ist nun der entscheidende Unterschied, Sansibar bot eigentlich alles, was man für solche langen Expeditionen brauchte. Es gab genügend Verpflegung, man konnte sich mit ortsüblichen Zahlungsmitteln eindecken, wie Perlen, Stoffen. Man konnte dort Träger anheuern, Wegführer, leider oft auch Sklaven. Also Sklavenhandel war trotz dem Slavery Abolition Act von 1833 in der Region noch immer ein ganz blühendes Geschäft. Vor allem die Araber praktizierten rege Sklavenhandel. Aber auch die Inder, die ostafrikanischen Stämme hatten daran teil. Und grundsätzlich denkt Burton, dass er mit dieser Route via Sansibar besser ausgerüstet ist. Er wird von da nach Ostafrika gehen und ist überzeugt, wird auch da besser vorankommen. Und so möchte er sicherstellen, dass diesmal ein Erfolg aus der ganzen Sache wird.
Und etwas, das in Sansibar ja ziemlich sicher von Anfang an besser ist, ist die Sicherheitslage. Auch weil in Sansibar ein britischer Konsul stationiert ist. Da müssen sie sich nicht irgendwie verkleiden wie letztes Mal und inkognito unter Karawanenhändlern bewegen. Wie läuft denn das ab, wenn sie da auf Sansibar ankommen?
Ja, bei ihrer Ankunft gehen sie direkt zu diesem britischen Konsul, Colonel Atkins Hamilton. Der ist seit etwa 15 Jahren dort, war aber bereits todkrank, also das sieht man ihm auch an. Ist aber äußerst hilfsbereit. Also so eine Art Vaterfigur auch für diese beiden Abenteurer. Auch wenn er denkt, dass diese ganze Expedition ein einziges Himmelfahrtskommando werden würde. Und Hamilton teilt ihnen dann als erstes mal mit, sie werden warten müssen, weil sie seien zur schlimmsten Jahreszeit gekommen. Es herrschte gerade extreme Trockenheit. Es war nahezu unmöglich, irgendwo Wasser aufzutreiben. Und danach würde die Masika kommen, also der Frühlingsmonsun, die Jahreszeit des Regens. Und dann werde alles überflutet sein. Darum werde sich der Aufbruch ins Landesinnere frühestens in 6 Monaten anbieten, also im Juni 1857. Das ist so mal der erste Marsch halt. Und Burton und Speke beschließen dann, dass sie Träger und Wegführer anheuern wollen, Proviant, Packtiere einkaufen. Und auch hier, wie schon bei der ersten Expedition, die ganze Sache wiederholt sich so ein bisschen. Burton, der hält es nicht aus. Also der will die Zeit nutzen, will die Küste Ostafrikas erkunden, Rebmann besuchen, also diesen deutschen Missionar, der diese Nacktschneckenkarte mitgeschaffen hatte. Und es gibt dann auch diese tollen Beschreibungen, wie sie an der Küste Ostafrikas entlangfahren und Burton auf dem Weg jede portugiesische und persische Ruine anschauen will, an der sie vorbeisegeln. Und Speke ist zunehmend genervt, weil ihm komplett der Sinn fehlt für solche Kulturstudien. Er hätte lieber Nilpferde gejagt. Und da beginnt sich bereits dieses Verhältnis zwischen Speke und Burton wieder zu verschlechtern. Und schließlich auch, die Expedition hat noch nicht gestartet, da teilt Speke Burton schon erstmals mit, dass er eigentlich zutiefst getroffen sei, weil Burton ohne zu fragen einfach seine Notizen und Proben von der letzten Expedition genommen habe, weitergegeben habe. Aber Burton, der tut das als Lappalie ab, der begreift auch nicht, wie tief dieser Groll ist, sieht die Ambitionen Speaks nicht. Und im Verlauf dieser kleinen Vorexpeditionen und Erkundungen kommt dann der nächste Tiefschlag. John Steinhäuser, der Arzt, der noch in Aden war und nachreisen sollte, der sagt im letzten Moment ab, war krank geworden, ist zu schwach. Und damit ist auch klar, dass Burton nun nur ausschließlich mit Speke Vorlieb nehmen wird.
Und das ist wahrscheinlich nicht unbedingt das beste Omen, wenn man sich die bisherige Geschichte vor Augen hält. Aber zum Glück kommt dann der heimliche Held dieser Geschichte, den wir bisher noch überhaupt nie angesprochen haben. der betritt jetzt die Bühne. Und zwar ist es so, dass Burton während seiner Erkundungsfahrten da der Ostküste entlang der afrikanischen einen lokalen Wegführer für die Expedition anheuert. Und über diesen Mann hat er dann viel später geschrieben, dass er sich als das Juwel der Gruppe erweisen würde. Und der Mann, der hieß Sidi Mubarak Bombay. Und über ihn werden wir gleich sehr viel Spannendes hören. Bleibt dran, bis gleich. Und da sind wir wieder zurück aus der Pause und wir waren beim heimlichen Helden dieser Geschichte. Einem Mann namens Sidi Mubarak Bombay. Wer war dieser Mann?
Sidi Mubarak Bombay entstammte den Yao. Das ist eine bantusprechende Volksgruppe, die rund um den Malawisee, also einer dieser großen Seen Ostafrikas, zu Hause ist. Und Sidi Mubarak Bombay war ein kleiner Mann, schmal, hatte spitze zugefeilte Zähne, Parallele zu Burton, Dracula, ich weiß nicht. Und den Großteil seiner Kindheit und seiner Jugend auch der frühen Erwachsenenjahre, die verbrachte er als Sklave, weil er wurde mit etwa 10 Jahren als Kind in den 1830er Jahren verschleppt von ehemaligen Sklaven, die andere Menschen in die Sklaverei trieben, selbst mit Menschen handelten. Und der Junge wurde nach Kilwa verschleppt, das ist eine Insel südlich von Sansibar, und dann nach Sansibar. Und diese Inseln, die waren, ich habe es schon erwähnt, im 19. Jahrhundert Zentren für den Sklavenhandel zwischen Indien, der arabischen Halbinsel und Ostafrika. Und das ist tatsächlich die Zeit des Höhepunkts dieses Handels, dieses östlichen Handelsdreiecks der Sklaverei. Da gehen jährlich etwa 8.000 bis 10.000 Menschen über die Insel als Sklaven. Und das ist aber nur ein Bruchteil der Verschleppten. Also die meisten, die starben bereits auf dem Weg vom Landesinnern zu diesen Inseln. Jedenfalls, der Junge, der überlebt, wird für ein paar Ellen Stoff nach Gujarat in Westindien verkauft und bleibt dort 20 Jahre als Sklave. Und sein Glück ist, er ist eben nicht im westlichen, im transatlantischen Sklavenhandel involviert. Er kommt nicht in die USA, wo die Sklaven als Ware in den wirtschaftlichen Ausbeutungskreislauf integriert werden, sondern er kommt nach Indien. Und in Indien sind Sklaven das Statussymbol für die Elite. Es sind oft auch Krieger, die zum Schutz der Mächtigen eingesetzt werden. Und in Indien ist es üblich oder war es üblich, dass alle Sklaven entweder Habschi als Anrede erhielten oder Sidi. Habschi ist persisch für Mensch aus Abessinien, also das heutige Äthiopien. Und Sidi stammt vermutlich von der arabischen Anrede Said. Und das bedeutet Herr, Gebieter. Also alle Sklaven hatten einer dieser beiden Bezeichnungen vorangestellt. Und sein Name dann, Mubarak Bombay, ist ein Verweis auf seinen Herrn. Also der ist benannt nach seinem Herrn. Eine Praxis, die auch in den USA oft Verbreitung fand.
Ja.
Und mit dem Tod seines Herrn, seines Besitzers, erlangte der Sklave Sidi Mubarak Bombay aber seine Freiheit. Also er beschließt dann auch, seine Heimat wiederzusehen, nach Afrika zurückzukehren, arbeitet dann in der Armee des Sultans von Sansibar, ist extrem schlecht bezahlt. Und die Chance für ihn und viele andere auch ist eigentlich eine europäische Expedition. Also diese Expeditions- und Forschungsreisen da anzuheuern, war zwar extrem gefährlich, aber es war sehr viel besser bezahlt und es war sogar Anerkennung möglich. Und so kreuzen sich die Wege von Bombay und Burton und Speke.
Und wie wichtig er wird, das werden wir im Verlauf der Geschichte noch hören. Aber was ich schon mal sehr interessant finde, ist, dass Bombay jetzt überhaupt ein Thema wird. Jetzt auch bei uns. Ich meine, in der Geschichte der Forschungsreisen und Expeditionen ist es ja sehr lange so, dass außereuropäische Figuren selten groß vorkommen, keinen hohen Stellenwert einnehmen. Oft geht ja auch vergessen, dass solche epochalen Reisen ohne lokale Unterstützung ja gar nicht möglich gewesen wären. Wenn wir über diese Heldengeschichten und Entdecker des 19. Jahrhunderts sprechen, auch noch des 20. Jahrhunderts zum Teil, wenn man sich zum Beispiel die Geschichte der Erstbesteigung des Mount Everest vor Augen hält, die ja sehr lange einfach im Westen, zumindest dem Bergsteiger Hillary, dann Edmund Hillary zugesprochen wurde. Und erst in letzter Zeit im Westen hat man danach vermehrt die Rolle von seinem Sherpa beleuchtet, der mit ihm da oben war, ja. Tenzing Norgay. Und das hat sich ja in den letzten Jahren eben ein bisschen gewandelt. Es gibt jetzt vermehrt einen Fokus auch auf Verflechtungsgeschichten, mhm. auf die Rolle lokaler Akteure. Aber wie war es denn damals? Wie wurden Leute wie Sidi Mubarak Bombay wahrgenommen in Burtons Zeit? War man sich dessen bewusst, dass man auf diese Leute auch angewiesen war, wie wichtig sie waren? Und war man das eher so ein bisschen ein notwendiges Übel? Wie hat man auf diese Menschen geblickt?
Forschungsreisende wie Burton, die wussten sehr wohl, dass sie nach solchen Männern vor Ort suchen mussten, weil die ihnen helfen würden, überhaupt wieder lebend zurückzukehren. Und das Wissen solcher lokalen Träger und Wegführer war essentiell für den Erfolg von solchen Expeditionen in die weißen Flecken auf der Landkarte. Weil Leute wie Bombay, die besorgten dann vor Ort auch verlässliche Träger, sie organisierten gesunde Packtiere, Versorgungsgüter, also Waffen, Nahrung, Arznei. Sie koordinieren die Karawanen, sie planen, sie bestimmen die Wege sogar mit. Und ganz wichtig, sie beschaffen Kuonga. Kuonga sind Geschenke, zum Beispiel Stoffe, Perlen, Messingdrähte. Und das ist ein ganz kompliziertes System. Also man muss wissen, was gerade angesagt ist, vor allem bei den Perlen. Also wer den Markt nicht verstand, der war schneller tot oder wieder zu Hause, als man bis drei zählen konnte. Weil diese Kuonga, die waren so eine Art Eintrittsgebühr in Ostafrika, bei den lokalen Stämmen, bei den Königen, in den Dörfern. Aber die Lehnstuhlgeografen, die sogenannten Lehnstuhlgeografen und die Gentleman Scientists in England, die spöttelten eigentlich über diese Wegführer und Träger. Also die sprachen dann vom sogenannten eingeborenen Wissen. Und wenn etwas eingeborenen Wissen war, dann war es sofort verdächtig oder sogar falsch, wertlos. Und für Burton und Speak aber ist klar, Bombay ist Gold wert oder Leute wie Bombay sind Gold wert, weil die beherrschen mehrere Sprachen, sind loyal, insbesondere Bombay, sehr loyal, fleißig, ist ein sanftmütiger Mensch, ist auch klug, ist ein verlässlicher Partner vor Ort. Also was man sich wünscht, wenn man in einer fremden Weltgegend als ja quasi Tourist umherzieht, da will man wissen, wo man hingehen darf, wohin nicht, was die lokalen Bräuche sind und so weiter. Und für Speak hat das Ganze auch noch eine persönlichere Note, eine persönlichere Dimension, weil Sidi Mubarak Bombay war neben Richard Burton eigentlich der einzige Mensch, mit dem sich Speak überhaupt irgendwie verständigen konnte, weil, wir erinnern uns, Speak konnte neben Englisch eigentlich keine andere Sprache, sondern nur ein paar Brocken Hindustani. Und das war auch eine Sprache, die Bombay sprach. Und damit war Bombay in den Augen von Speak sowas wie sein persönlicher Dolmetscher, sein Diener. Er schrieb dann in sein Tagebuch, Sidi Mubarak Bombay sei für ihn wie Robinson Crusoes Freitag.
Okay.
Ja.
Gut. Ja. Und jedenfalls ist Bombay jetzt im Team dabei und nachdem die Trocken- und Monsunzeit durch ist auf Sansibar, auf deren Ende man warten musste, sind auch die Vorräte bereit, die Träger bereit und der Start der Expedition von Sansibar aus, der kann beginnen. Und wie kann es anders sein? Er beginnt denkbar schlecht, weil Burton, der ist bereits krank. Was hat der arme Mensch?
Burton ist schon bei der Rückkehr von seinen Erkundungsfahrten an der ostafrikanischen Küste Anfang März krank. Der muss da schon an Land getragen werden. Speak wankt hinterher. Sie haben sich ein kräftezehrendes Fieber aufgelesen, Müdigkeit, Kopfschmerzen, Brechanfällen. Ihre Haut färbt sich grellgelb. Also wahrscheinlich haben sie irgendeine Form von Typhus. Die Leber ist befallen, sie bekommen eine Gelbsucht. Beide haben Wahnvorstellungen. Und der britische Konsul warnt sie auch erneut, die Reise sei zu gefährlich. Aber als sie sich dann halbwegs erholen und die Regenzeit durch ist, startet diese Expedition am 16. Juni 1857 von Sansibar aus zur gegenüberliegenden ostafrikanischen Küste. Insgesamt 16 Männer plus Vorräte. Und als sie auf dem Kontinent ankommen, müssen sie zuerst mal wieder warten. Also es ist so ein bisschen wie beim Militär. Man wartet eigentlich immer auf irgendetwas oder irgendjemanden und es passiert wenig. Und sie müssen warten auf Said bin Salim. Das ist der Karawanenführer, der war bereits 2 Wochen vorher aufgebrochen. Und Burton hatte für seine Expedition 2 Jahre eingeplant und für diese 2 Jahre mindestens 170 Männer eingeplant. Dazu kamen Tische, Stühle, Kochutensilien, Feldbetten, Teppiche, Zelte, Moskitonetze, irgendwie 70 Packen Kuonga, 40 Kisten Munition. Und Burton, der ist jetzt auch, der landet da, der beginnt gleich mit den, der stellt ständig irgendwelche Berechnungen an. Speak jagt Flusspferde und nach 10 Tagen trifft Said bin Salim dann ein und er hat 36 Träger angeheuert, also 134 Träger weniger, als Burton eigentlich eingeplant hatte. Und die Idee ist jetzt, sie werden die fehlenden Leute einfach mit Packesel ersetzen. Und sie finden dann 30 Tiere, teilweise schon altersschwach und am Ende. Und letztlich ist Burton dann gezwungen, schon bei diesem ersten Stopp auf dem Kontinent Waren zurückzulassen, weil sein Tross sie schlicht nicht mitschleppen kann. Er heuert dann weitere 22 Leute an, die dieses Material quasi als Nachschub dem Tross hinterhertragen sollen. Das wird dann auch passieren. Er wird die Leute aber erst in etwa einem Jahr wiedersehen. Das weiß er natürlich nicht zu dem Moment. Und das Beste ist eigentlich, seine Männer, die sind bereits verängstigt. Man ist noch keinen Kilometer ins Landesinnere vorgegangen, aber keiner glaubt an den Erfolg der Expedition. Also da kursieren Geschichten von Männern auf Bäumen, die Fremde mit Giftpfeilen abschießen würden. Darum solle man Bäume meiden und sie sind umgeben von Bäumen, also es geht gar nicht an, sie müssen durch diese Baumlandschaft. Dann gibt es Geschichten von Elefantenherden, die Menschen im Schlaf niedertrampeln, Nashörner, die angeblich 200 Männer auf einmal töten können und so weiter. Und als Burton mit 2 seiner Wegführer die Route plant, fragt der eine den anderen im Katschi-Dialekt, den Burton verstand und sprach, wird er ihn je erreichen, also den See? Und der andere, der antwortete dann verächtlich, natürlich nicht, was denkst du? Also die Stimmung, der Ton ist gesetzt, schon an der Küste.
Erstaunlich, welche Dialekte der Mann da sprach. Nicht nur Sprachen, sondern irgendwelche lokalen Dialekte. Das ist eindrücklich. Wenigstens ja. Das. Und vielleicht kommt ja noch mehr Eindrückliches. Weil trotz aller Widrigkeiten brechen Burton, Speak, Bombay und die Träger, die aufgetaucht sind, mit den Packtieren dann auf, am 27. Juni 1857, von der Küste ins Landesinnere. Und sie wollen zu diesem großen Binnenmeer Ostafrikas, das auf dieser Nacktschneckenkarte abgebildet war, die du da eingangs beschrieben hast. Und von dem Burton ja vermutete, es handelt sich um den Ujiji-See. Heute nennen wir das den Tanganyika-See. Also diesen wirklich sehr großen See. Wie muss man sich so eine Expeditionskarawane jetzt vorstellen? Wie gehen die vor? Wie kämpfen sich die durch dieses Gelände?
Ja, an der Spitze geht ein Fahnenträger, der Kirangosi, der trägt eine rote Fahne. Also eine schöne, weithin sichtbare Fahne. Dahinter ein hochrangiger Träger, der Pagasi, mit einer Kesselpauke, also der trommelt da den Rhythmus. Der trägt ein langes, scharlachrotes Gewand und eine schwarz-weiße Affenfellmütze mit einer goldenen Feder eines Kranichs drauf. Anschließend kommen die Packtiere, jeweils von 2 Männern begleitet, dann die Träger, meist junge, schlaksige Burschen, die balancieren auf dem Kopf oder quer über den Schultern ihre Lasten. Und dann die Nachhut, also die Waffenträger, die jederzeit für die Verteidigung bereit sein mussten. Also wirklich ein imposanter Tross, auch was sich da ankündet. Und die Landschaft, die sie antreffen, die ist überwältigend. Die Erde meist festgestampfter roter Lehm, manchmal auch weißer Granit, Glimmererde. Es gibt diese sehr ausgedehnten Hochebenen, dann kommen jäh abfallende, riesige, kesselartige Becken, die mit Dunst und Nebelschwaden durchzogen waren. Es gibt diese schmalen, mäandrierenden Flüsse, die sich durch dichte Wälder schlängeln, dann wieder weite, offene Graslandsavannen. Teilweise müssen sie durch hüfttiefe Sümpfe waten. Es gibt Dornensavannen, Dornengestrüpp. Und von Zeit zu Zeit begegnen sie auch anderen Karawanen, meistens Sklaven- und Elfenbeinkarawanen. Und ja, da gibt es dann wenig Interaktion, also es gibt keine gewalttätigen Auseinandersetzungen. Und Burton und Speak, beziehungsweise diese ganze Karawane, die folgt eigentlich im Wesentlichen jenen Pfaden, die afrikanische Kaufleute und später auch arabische Sklavenhändler über Jahrhunderte genutzt und vorgebahnt hatten. Aber in ihren Köpfen begeben sie sich da absolut ins Neuland und erkunden bisher nie betretenes Gebiet.
So zumindest stellen sie es dar, weil diese weißen Flecken, die europäische Kartografen und Entdecker da fortwährend beschwören, die gibt es ja eigentlich so gar nicht, weil die ganze Region ist seit Jahrhunderten bewohnt und belebt. Es gibt Dutzende autonome Königreiche, es gibt Handelsnetzwerke, die von der Küste bis weit ins Landesinnere reichen. Und es ist dann ja auch so, dass Burtons Expedition durchaus auch in Kontakt kommt mit lokaler Bevölkerung. Wie sieht denn das aus? Wie spielt sich das ab? Und wie kommen sie auch generell voran? Wie muss man sich so diese Tage vorstellen auf dieser Expedition?
Die Karawane macht oft Rast in den Dörfern, hat aber nicht so viel Kontakt mit den Einheimischen. Also Burton lässt zum Beispiel mal einen Mganga, einen Medizinmann, zu sich kommen, um die Zukunft weiszusagen. Und damit ist Burton auch wie viele Briten in der viktorianischen Zeit fasziniert vom Übernatürlichen. Und der Mann kommt dann in Burtons Zelt, schüttelt seine mit Metallteilen und Steinen gefüllten hohlen Flaschenkürbis, wedelt zwei mit Schlangenhäuten verbundene Ziegenhörner, an denen irgendwelche Glöcklein hängen, und sagt voraus: Die Reise werde günstig verlaufen, es wird viel debattiert werden, wenig getötet, es wird eine glückliche Heimkehr zu Frau und Familie geben, also so das Übliche. Und das hilft dann auch eine Weile gegen den Unmut seiner Männer. Und dann passiert aber etwas, das sie den Mut verlieren lässt, nämlich bisher gab es allabendlich Kanonenschüsse, die von der Küste her zu hören waren. Weil Hamilton, der hatte sein Schiff noch immer an der Küste und hatte dies als Zeichen der Unterstützung veranlasst. Und diese Kanonenschüsse, die waren meilenweit zu hören. Und nun bleiben diese Schüsse aus. Und es geht relativ schnell das Gerücht um, dass Hamilton, der ja todkrank war, mittlerweile gestorben sei und damit auch die Unterstützung durch Sansibar weg sei. Und die Träger, die beginnen zu desertieren, versuchen zu fliehen, setzen sich zum Beispiel im hinteren Teil der Karawane ab, lassen einfach ihre Lasten liegen, laufen davon, schleichen in den Wald und so weiter. Also ich glaube, ziemlich jeder in der Karawane versucht mal einen Fluchtversuch zu unternehmen. Und die Streitigkeiten nehmen zu. Burton aber ist überzeugt, die Männer, die müssen das unter sich klären. Also der lässt es zu, die regeln das unter sich. Speke will schlichten, kann aber nicht, weil er die Sprachen nicht spricht. Und der tatsächliche Leader in dieser Situation ist Sidi Mubarak Bombay. Der räumt nämlich alle Spannungen aus, übernimmt das Kommando, erteilt Befehle, rackert selbst schwerer als alle anderen, also heute würde man Leading by Example ins Feld führen. Und er muss auch den Lead übernehmen, weil, again, Burton und Speke werden krank. Speke muss auf einem Esel transportiert werden, weil er nicht mehr laufen kann. Für Burton ist kein Esel mehr übrig, weil die anderen Esel die Lasten tragen müssen, und so schleppt er sich kilometerweit, muss alle halbe Stunde pausieren, und in den ersten 18 Tagen der Expedition schaffen sie nur etwa 190 Kilometer. Also sie sind gefährlich langsam unterwegs. Das lag aber nicht am Einsatz, weil die Tage, die beginnen um 4 Uhr in der Früh, die Köche starten das Feuer, bereiten Frühstück zu für Speke und Burton, also Tee, Kaffee, Reismilch, Molkekekse, Porridge, die Träger bereiten Fleisch zu, und an einem guten Tag ist man nach einer Stunde startbereit, also um 5 Uhr morgens, an schlechten Tagen aber, wenn die halbe Truppe von quälenden Krankheiten, Müdigkeit geplagt ist, die Männer mit Fieber in Zelten liegen, dann ist an ein Weiterkommen nicht zu denken. Und darum geht das Ganze gefährlich langsam voran.
Und es gibt dann ja auch zusätzlich zu dieser widrigen Verfassung der Expeditionsteilnehmer weitere, ja, Schwierigkeiten. Wetter, Landschaft, Tiere. Beschreib uns das mal. Wie sieht das konkret aus?
Ja, Burton gelingt es unterwegs zwar, weitere Männer anzuheuern. Also es sind nun total 132 Männer. Was sie an Männern aber dazu gewannen, haben sie an Packtieren verloren. Also von den 30 Tieren, die man ursprünglich hatte, waren im Laufe der Zeit etwa die Hälfte verloren gegangen, versehentlich zurückgelassen, von Hyänen angegriffen, ausgebüxt, einige von schweren Lasten so malträtiert, dass sie nicht weiter konnten. Einer der Esel, genannt der einäugige Satan, hat so dermaßen gebockt, dass er in die Wildnis entlassen worden war. Ja, dazu das Wetter. Es herrscht brütende Hitze, wechselt sich ab mit strömendem Regen, Gewitterstürme, Wolkenberge, die durch die Gegend peitschen. Und Burton schrieb, der Wind habe Regentropfen wie Musketenkugeln auf sie gejagt. Also die sind da gnadenlos der Witterung ausgesetzt und nach tagelangem Regen war der Boden dann so komplett durchnässt, dass alles an ihren Füßen klebte, dass sie kaum mehr vorwärts kamen. Und selbst wenn es nicht regnete, der Boden war so komplett durchnässt, alles war faulig, rostig, alles zerfiel in Einzelteile und das i-Tüpfelchen dann aus dem Boden offenbar kam Schwefelgeruch, als wäre hinter jedem Busch eine Leiche. So, also das muss grausam gestunken haben. Und Burton und Speak versuchen trotzdem das Beste zu machen. Speak vermisst jede Nacht die Monddistanzen, kartiert die Gegend. Burton füllt trotz wiederkehrenden Fieberschüben seine Notizbücher, beschreibt Land und vor allem Menschen, ist fasziniert von der Ethnologie Afrikas, die ihm das Interessanteste, wenn nicht gar das einzig Interessante an diesem Kontinent schien. Und so vergehen die Tage und sie ziehen ins Landesinnere.
Und von all den Widrigkeiten, die du jetzt beschrieben hast, hast du etwas noch nicht erwähnt, nämlich den Endgegner aller Entdecker in diesen breiten Zonen. Die Krankheiten. Ja. Die Europäer sind ja diese Viren und Bakterien und vielleicht auch die Hygieneverhältnisse in diesem Erdteil nicht gewohnt.
Tatsächlich die größte Gefahr für den Tross waren die Krankheitserreger im Wasser, in der Nahrung, in den Insekten, die überall in der Luft schwirrten. Und was Burton und auch insbesondere Speak fürchteten, waren diese potenziell tödlichen Fieber, die das Gehirn angreifen würden und die Sinne vernebeln. Also wahrscheinlich Malaria. Und Speak hat es dann auch als ersten erwischt und er hasste es. Also er konnte es neben seinem Leiden konnte er es nicht ertragen, dass er außer Gefecht gesetzt war, während Burton wohl auf war. Bald darauf lagen auch die Köche da nieder, der Karawanenführer Said bin Salim, schließlich auch Burton. Speak hatte üble Fieberkrämpfe, Burton schien den Verstand zu verlieren, er sah überall grässliche Tiergestalten, Hexen, Monster. Dazu kamen dann die Pocken. In Afrika war damals kaum einer geimpft, daher war diese Gefahr noch immer real auf dem Kontinent und die Expedition begegnete immer wieder Leichen am Wegrand, die von Pocken gezeichnet waren. Bald schon begannen auch die ersten Träger wegzusterben und der Zustand dieser Expeditionstruppe war miserabel. Verschlechtert sich zunehmend. Burton gesundet dann zwar langsam wieder, muss aber feststellen, dass die Vorräte rasant schrumpfen, also nach 3 Monaten Reise ist die Hälfte aufgebraucht. Und diese Hälfte hätte aber mindestens für 6 Monate reichen müssen. Sie haben 3 Monate durch und das Ganze hätte eigentlich für ein Jahr reichen sollen und sie wissen aber, oder sie ahnen, es droht der Hungertod. Und jene Menschen, die mit ihnen handeln wollen, die tauschen ihr Essen nicht, weil, wir erinnern uns, die Expedition ist finanziell nicht üppig aufgestellt und Burton hatte in Sansibar schlicht zu wenig Geld, um genug hochwertige Kuhonga, also Geschenke, zu erwerben. Die hochwertigen, die er hatte, die waren entweder bereits verschenkt oder seine Männer hatten die unterwegs gestohlen, selbst getauscht. Und das führt dann zu anarchiemäßigen Zuständen. Also die Männer jagen alles, was ihnen vor die Flinte und vor die Messer kommt. Sogar Ameisen werden als Proteinquellen verschlungen. Speak kann kaum noch gehen, muss von 3 Männern gestützt werden. Und Burton hielt dann auch fest, der Tod stand ihm ins Gesicht geschrieben. Also die schleppen sich da irgendwie durch die ostafrikanische Weite. Und es sieht nicht gut aus allen.
Aber sie retten sich dann nach 134 Tagen in die 1000 Kilometer von der Küste entfernte Handelsniederlassung Kasee. Und dieser Kasee-Stopp, der ist etwa auf 3/4 des Wegs zum Ziel Ujiji-See, also eben dem heutigen Tanganyika-See. Also das ist immerhin ein gutes Stück, aber es fehlen immer noch 400 Kilometer. Und wenn man sich Fragen hält, wie schleppend und quälend der bisherige Weg war, ist dann die Frage, wie weit geht das noch?
Ja, der Stopp in Kasee war für den Tross so etwas wie eine Zwischenrettung. Also Burton nimmt in Kasee einen lokalen Scheich in seine Dienste, einen weitgereisten Mann namens Snai bin Amir. Und Snai bin Amir hilft dann beim Anheuern von neuen Trägern, beim Auffüllen von Proviant. Und Burton und Speak zeigen Snai dann auch ihre Nacktschneckenkarte von Rebmann und Erhard und befragen ihn. Und Snai, überaus kundig, ist sehr erstaunt und sagt dann, die Karte ist falsch. Die deutschen Missionare hätten nämlich drei riesige Seen in einem noch riesigeren zusammengefasst. Eigentlich gäbe es den Nyassa im Süden, also heute Malawisee, den Ujiji bzw. Tanganyika-See, den Burton und Speak anpeilen, der im Westen liegt, und es gäbe noch einen dritten, den größten dieser drei Seen, den Nyanza, auch Ukerewe genannt, im Norden. Und Snai hatte natürlich recht. Und das wären eigentlich unglaubliche Neuigkeiten. Und Snai ist völlig verwundert, warum Burton und Speak dennoch weiter nach Westen zum Tanganyika wollen, statt von Kasee nach Norden zum noch größeren Nyanza-See, wo sie die gesuchten Quellen des Nils finden würden, so Snai. Aber Burton will diesen Tanganyika nicht aufgeben, auch wenn Speak ebenfalls vorschlägt, man könnte ja die Route ändern, aber Burton hatte bereits zu viel in den Tanganyika-See investiert und will dann auch nach wenigen Tagen sofort weiter, aber wieder einmal erkranken zahlreiche Männer, auch Sidi Mubarak Bombay, alle liegen mit Schüttelfrost im Bett. Das ist eine Konstante dieser Expedition. Ständig ist irgendjemand krank, ständig hat jemand den Tod vor Augen. Und Speak, der jetzt wieder halbwegs auf den Beinen ist, muss mit ansehen, wie nun Burton erneut krank wird. Und dieses Mal so krank, dass er einen Monat später sogar die Führung der Expedition vorübergehend abtritt an Speak. Und sie sind immer noch in Kasee, also an ein Weiterreisen war nicht zu denken. Und Speak führt dann aber am 5. Dezember 1857 alle halbwegs gesunden Männer weiter mit der Hälfte des Gepäcks in die nächste Siedlung. Und Burton wird dann drei Tage später mehr tot als lebendig hinterhergetragen. Und so geht das dann den ganzen Dezember. Speak voran, Burton ein paar Tage später hinterher. Und Burton kann sich jetzt nicht mehr richtig bewegen. Also er muss in einer Hängematte getragen werden, obwohl sowieso zu wenig Träger da sind. Und Mitte Januar 1858 dann war Burton fast vollständig gelähmt. Also kann nicht mal mehr seine Hände bewegen. Und diesen Zustand, der sollte er von jetzt an fast ein Jahr behalten. Das weiß zu dem Zeitpunkt aber niemand.
Was?
Und Burton denkt, er wird sterben. Auch Speak macht sich ernsthaft Sorgen. Ja, und das scheint jetzt tatsächlich das Ende zu sein. Zumindest von Burton.
Am ganzen Körper gelähmt. Ja. Und das nach der Episode mit der Lanze in den Wangen. Also da fragt man sich schon, also weiß man eigentlich, war denn zurechnungsfähig noch? Also wusste er, wo er war und war er in, hatte er noch seine vollen geistigen Kräfte?
Er wechselt zwischen Delirium und halbwegs geistiger Präsenz und akzeptiert dann offenbar auch in dem Moment, dass es mit ihm wohl zu Ende gehen werde, schreibt dann in sein Tagebuch, sein Ziel sei es gewesen, die Quellen des Nils zu finden oder zu sterben. Und so wie es aussehe, wäre wohl Zweiteres nun an der Reihe. Und sein einziger Trost ist, wenigstens könne Speak die Expedition erfolgreich zu Ende bringen und die Neuigkeiten dann nach England bringen. Aber auch Speak ist nicht völlig gesund. Der ist zwar jetzt wieder bei Kräften, aber hat sein Sehvermögen eingebüßt. Also hat eine Entzündung der inneren Netzhaut, ist fast vollständig erblindet, sieht alles durch einen Nebelschleier, man nannte das damals Iritis, also von der Iris. Man hatte Ablagerungen von schwarzen Pigmenten an der Vorderseite der Irislinse, man sieht einen schwarzen Fleck auf dem Auge. Die Krankheit war sehr weit verbreitet im 19. Jahrhundert, hieß Ophthalmie oder heißt Ophthalmie. Und sowohl Burton als auch Speak waren bereits davon betroffen gewesen. Und so schleichen sie da weiter gegen Westen und am 13. Februar 1858 schließlich erklimmt der Expeditionstrupp einen weiteren von zig Berghängen auf dem Weg. Der Berg ist so steil, dass Speaks Esel, auf dem er reitet, auf halbem Weg stirbt, zusammenbricht. Und sie klettern dann weiter diesen Berg hoch und als sie oben ankommen, ist ihnen eine weite Sicht vergönnt. Und sie sehen dann einen flimmernden, lichten Streifen am Horizont und Burton fragt Bombay, was ist das dort unten? Und Bombay antwortet, ich meine, es ist das Wasser. Und Burton weiß sofort, das ist es, das ist der Tanganyika-See. Und er ist bitter enttäuscht, weil er sieht nur einen kleinen Ausschnitt und beginnt sofort über die Araber zu fluchen, die seiner Meinung nach dermaßen zur Übertreibung neigen würden, dass sie die Größe dieses Sees maßlos übertrieben hätten. Aber der Punkt ist, er sieht eben nicht richtig durch das Blattwerk hindurch. Und als die Träger ihn dann näher ranbringen und er freie Sicht hat, ist er überwältigt, weil vor ihm lag der längste und zweittiefste Süßwassersee der Welt, 640 Kilometer lang, 1500 Meter tief, einer der schönsten Binnenseen der Welt. Und Burton weiß, das war alle Mühe wert. Der See ist schöner, als er es sich erträumt hatte. Und während Burton verzückt ist, ärgert sich Speke neben ihm aufs Äußerste, weil der gute Mann war fast vollständig erblindet mittlerweile und fühlte sich betrogen. Und er schrieb dann später, da hatte ich mich durch schier endlose Wildnis gequält, war ausgezehrt von Krankheit und geschwächt vom Mangel an Nahrung und Schlaf. Und jetzt, am Höhepunkt meiner Bestrebungen, war der besagte große See nichts weiter als gleißender Dunst vor meinen Augen. Ja, Burton hingegen war am Ziel seiner Träume und er war überzeugt, er hatte den See gefunden, der als Quelle den weißen Nil speist. Das muss sie also sein, die Quelle des Nils. Oder doch nicht?
Ja, oder doch nicht? Fragezeichen. Mit diesem Cliffhanger gehen wir raus aus der heutigen Folge und ob Richard Burton, John Speke, Sidi Bombay und der gesamte Expeditionstrupp tatsächlich am Ziel angekommen ist, an den sagenhaften Quellen des Nils, ob sie auch wieder heil vom Tanganyika-See zurückkehren, der Blinde und der Lahme und ihre Gefolgschaft. Das hören wir in der nächsten Folge dann von Überall Geschichte. Bleibt dran, wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin, eine gute Zeit.
Genießt den Sommer. Macht's gut.